ARD Sounds.
Viele wussten es ja, es war eigentlich ein offenes Geheimnis.
Okay, und wie war das als einzelnes Mädchen unter so vielen Jungs? Waren Sie da die Prinzessin?
Nein, nicht immer. Also die haben mich schon ganz schön auf die Probe gestellt auch. Also ich musste ja genauso wie die anderen vorsingen, Leistung zeigen. Und wenn ich schlecht war, mein Zeug nicht konnte, bin ich auch nicht mitgefahren. Also da gab es jetzt nicht irgendwie eine Sonderbehandlung oder so, überhaupt nicht.
Mehr gute Gespräche. Die blaue Couch. Ein Bayern 1 Premium Podcast in ARD Sounds. Und hier ist Dominique Knoll.
Das ist der beste Chor der Welt. Das sagte der legendäre Dirigent Herbert von Karajan über den Tölzer Knabenchor. Mein heutiger Gast liebt den Chor, ist selbst auch gefeierte Opernsängerin und Geschäftsführerin des Tölzer Knabenchors. Herzlich willkommen, Barbara Schmidt-Garden.
Vielen Dank, ich freue mich.
Erstmal herzlichen Glückwunsch. 70-jähriges Jubiläum feiert der Knabenchor. Was sind denn das für Feierlichkeiten jetzt?
Naja, 70 ist jetzt nicht ein richtig runder Geburtstag, 75 wäre noch runder. Ja. Von daher lassen wir es mal langsam angehen, aber wir haben uns ein bisschen selbst beschenkt dieses Jahr. Wir haben nämlich eine Stiftung gegründet, weil wir den Chor auf gute finanzielle Basis stellen wollen, stellen wollen. Von daher ist es jetzt ein Geschenk an uns und natürlich gibt es dann noch diesen Monat ein Gespräch im Luitpold-Café über das Jubiläum, über den Tölzer Knabenchor. Und im Oktober gibt es dann nochmal ein Jubiläumskonzert in der Markuskirche in München. Und es trifft exakt den 100. Geburtstag von Karl Richter, mit dem wir natürlich auch zusammengearbeitet haben. Von daher feiern wir dann 170-Jähriges.
Toll. Und nochmal Glückwunsch zum immateriellen Kulturerbe. Dazu zählt der Tölzer Knabenchor ja auch mit den anderen Knabenchören in Bayern. Das war Ihnen ja ein ganz besonderes Anliegen, ne?
Genau, da habe ich so ein bisschen die Initialzündung dafür geliefert, weil ich gesagt habe, die sächsischen Knabenchöre sind da drin, dann schaffen wir das doch auch. Ja. Und wir sind jetzt im Bayerischen Register und gerade gestern ging die Bewerbung für deutschlandweit ein. Mhm. Also wir hoffen sehr, dass wir auch deutschlandweit. Und dann das nächste Ziel international natürlich.
Und es ist ja eine ideelle Auszeichnung. Ihnen war das wichtig, einfach um dem Ganzen eine Bedeutung und Relevanz zu verleihen.
Genau so ist es. Also das ist natürlich eine tolle Auszeichnung, eine große Ehre, dass man da mit dabei ist in dem Verzeichnis und zeigt einfach, dass wir eine große Tradition haben, dass wir uns auch weiterentwickeln. Das ist ja auch sehr, sehr wichtig für alle vier Chöre. Das haben wir gemerkt. Die Gremien haben immer wieder nachgefragt, wie ist die Weiterentwicklung, was können wir empfehlen, was betrifft den Unterricht, wie kann man da weiterdenken in der heutigen Zeit für die Zukunft.
Ja, wir sind Radio, wir wollen natürlich auch mal kurz hören, wie er denn klingt, der Tölzer Knabenchor. Jetzt hören wir mal zum Ersten eine kleine Zuspielung, das Gamsgebirg.
Bei der ersten Hütten bin ich nie ist, bei der zweiten Hütten hab ich Mittag ist, bei der dritten Hütten hab ich einen Schaum. Sitzt der Jager drin und ist der Kraut.
Wow, was für schöne Stimmen. Und dann habe ich noch was von Mozart rausgesucht, Bona Vox. Bona Nox heißt das Stück. Das macht den Jungs wahrscheinlich am allermeisten Spaß, wenn sie auch mal solche Texte singen dürfen, oder?
Ja, das sind die Originaltexte von Mozart. Und wir müssen aber immer wieder jedes Jahr neu fragen, ob die Eltern auch einverstanden sind, weil die ja nicht ganz jugendfrei sind, diese Texte. Und natürlich entscheiden sich die Kinder bei der Abstimmung immer für den Originaltext.
Na klar. Ich musste das wirklich vorhin kurz googeln, weil ich war mir auch nicht sicher, ist das das Original von Mozart? Aber der hat solche Texte geschrieben.
Genau. Nicht nur diesen Kanon. Da gibt es noch weitere, den wir alle im Originaltext geschrieben haben.
Ja. 110 Kinder singen ja aktuell in ihrem Chor. Das sind Jungs und Mädchen mittlerweile, ne?
Nein, nur Jungs. Wir sind weiterhin treu der ganzen Sache.
Ach so.
Wir haben auch gar keine andere Möglichkeit. Also das ist sowieso mein Lieblingsthema, sagen wir mal so. Also zum einen natürlich sind wir heute in Zeiten, wo ganz klar ist, Mädchen werden auch genauso gefördert. Aber das war ja auch schon immer so. Also wir haben ja zum Beispiel in Hannover einen fantastischen reinen Mädchenchor. Es gibt in München zwei Chöre, die reine Mädchenchöre sind und auch auch gemischte Chöre, wie zum Beispiel Gärtnerplatztheater oder in der Staatsoper sind gemischte Chöre. Also wir haben ja das gesamte Angebot. Deswegen verstehe ich ganz ehrlich diese ganze Fragestellung gar nicht, warum da immer so ein Hype drum gemacht wird.
Mhm. Naja, ich glaube, weil der Laie fragt sich ja natürlich, warum können da nicht Mädchen mitsingen? Weil es gibt ja Mädchen, die haben genauso wunderschöne Stimmen wie Jungs.
Genau. Und da liegt die Antwort eigentlich auf der Hand. Ich meine, beim FC Bayern gibt es auch eindeutig ein Mädchen, eine Frauenfußballgruppe und eine Männerfußballgruppe. Da stellt es keiner in Frage, warum die Frauen jetzt nicht bei den Männern mitspielen. Ja,
weil die Männer schon körperlich natürlich nochmal in anderen Verfassungen sind. Ist das beim Singen denn genauso?
Genau, und da sind wir beim springenden Punkt. Wir wissen ja alle, dass der Stimmbruch beim Knaben ein viel größerer Act ist, sage ich jetzt mal. Die Stimmbänder wachsen bis zu einem Zentimeter. Deswegen dauert es auch so lang, bis der Mann eine Oktave tiefer spricht und singt. Beim Mädchen verhält sich das ganz anders. Da ist es maximal ein halber Zentimeter, dass das Ganze wächst. Das heißt, der ganze Kehlkopf hat eine ganz andere Konstitution. Mhm. Und die Mädchen sind viel früher im Stimmbruch. Die sind mit 10 Jahren, kommen die sozusagen in den Stimmbruch. Natürlich ändert sich nicht die Stimme so massiv wie bei den Jungs. Aber sie wird sehr hauchig, die Stimmbänder schließen nicht mehr ganz gut und sind sehr viel schneller entwickelt. Das wissen wir ja alle, die Mädels sind schneller dran als die Jungs. Ja. Das heißt, wenn ich einen Mädchenchor habe, muss man sich dann auch fragen, ist es ein Kinderchor, weil es bis zu dem und dem Alter ist, oder ist es schon ein Jugendchor? Mhm. Und wir sehen ja bei den gemischten Chören, sind bis zu 90% Mädchen und 10% Jungs. Die Jungs sind meistens 9 bis 10 Jahre alt und die Mädchen singen mit 15, 16 noch. Das ist natürlich sozial gesehen nicht so interessant für einen Jungen, bei einem Mädchenchor mitzusingen. Hingegen, wenn die Jungs untereinander sind, es ist ja sowieso schon eine Besonderheit, dass Jungs singen, weil es heißt doch eigentlich Schublade auf. Ja. Der Bube spielt Fußball und das Mädchen singt und macht Kunst und strickt und Schublade wieder zu. Und diese Schublade wollen wir eben auch bedienen, dass die Jungs, die musikalischen Jungs, einen eigenen geschützten Raum auch haben, wo sie Musik machen können. Die werden vielleicht auch in der Schule manchmal ein bisschen gemobbt oder geärgert. Haha, ihr singt ja. Aber sie haben halt eine Wahnsinnskarriere, wenn sie bei uns singen.
So kann man da natürlich auch drauf schauen. Aber ich wusste gar nicht, dass sich die Stimmen tatsächlich unterscheiden von Kindern. Ne? Also das hat einfach was mit der Entwicklung dann zu tun.
Genau.
Und bei den Jungs ist es dann, wenn die in den Stimmbruch kommen, dann erstmal vorbei. Wie geht es dann für die weiter mit dem Singen?
Es kommt immer ein bisschen drauf an. Das muss man sehr individuell betrachten. Es gibt Kinder, die sofort weiter singen können. Wir haben auch bei uns zum Beispiel gleich die Gruppe der Jungmänner. Das heißt, die können einen fließenden Übergang machen, gleich zu den Jungmännern gehen. Wenn man aber merkt, die Stimme hat ein richtiges Loch, also sprich, die jodeln auch oft beim Singen.
Das ist
beim
also
Sprechen
ein Krächze im Stimmbruch. Genau, ne? Fragt man sich, wie sollen die singen?
So ist es, genau. Und die dann krächzen, sagen wir mal so, die da einen größeren Unterschied haben, da lässt man sich halt ein bisschen Zeit. Da sagt man denen halt, du, jetzt wartest da mal ein halbes Jahr und dann kommst du wieder und dann macht man einen Check und dann schauen wir, wie wir dich wieder einbauen. Und bei den jungen Männern sind dann so weit, bis sie bei den Männerstimmen wieder dabei sind. Also, dass sie Tenöre und Bässe sind. Die fahren auch wieder weg, weil in unseren großen Werken wie Johannes Passion, Weihnachtsoratorium und so weiter, sind immer die eigenen Männerstimmen dabei. Und die haben sich sogar jetzt auch schon selbstständig gemacht. Die haben einen eigenen Chor, der nennt sich 221 und haben unter der Leitung von Marco Barbon eigene Auftritte. Also sind jetzt schon selbstständig unterwegs. Und das finde ich wahnsinnig schön, weil das sind so enge Freundschaften, die sich da von Kindesalter eigentlich so angebahnt haben. Ne? Ja. Und dann machen die miteinander auch Musik und fahren in der Weltgeschichte herum.
Und die Kinder, die kommen ja auch viel früher in die Pubertät als jetzt noch vor 50 Jahren. Merken Sie das denn auch bei den Jungs, dass die immer jünger werden?
Kann man nicht sagen. Nicht. Momentan, wir haben gerade einen 15-Jährigen, den wir verabschieden. Und wir haben einige 13-Jährige, einige 14-Jährige. Ich habe momentan das Gefühl, seit ein paar Jahren, dass der Trend wieder dahin geht, dass die länger singen können.
Okay.
Und das war mal krass. Ein paar Jahre, da haben die teilweise mit 11, 12 schon Stimmbruch gehabt.
Und wann fangen die an bei Ihnen? Mit welchem Alter?
In der ersten Klasse.
Erste Klasse,
genau.
Geht's los.
Okay. Genau. Wir casten die Kinder in den Grundschulen. Wir gehen in alle ersten Klassen, die in der Nähe von Unterföhring sind. Wir sitzen ja jetzt inzwischen in Unterföhring. Mhm. Viele meinen, wir sind immer noch in Tölz, aber da sind wir jetzt inzwischen
gar nicht mehr. Vor ein paar Jahren schon umgezogen, ne?
Genau. Und da werden die ganzen Talente rausgesucht und es ist erstaunlich. Wir haben unfassbar viel musikalische Talente in den Schulen. Viele meinen, wir sind so ein Elite-Chor, ein Elite-Ensemble, dass alle irgendwie auch in der Familie Musik machen. Das ist überhaupt nicht so. Also wenn es hochkommt, 20%, der Eltern, die bei uns sind, die ihre Kinder bei uns haben, machen Musik, sei es zum Hausgebrauch oder vielleicht auch professionell. Alle anderen sagen zu uns, wir sind so froh, dass sie entdeckt haben, dass unser Kind so ein musikalisches Talent hat.
Toll. Schön, dass Sie das machen. Liebe Frau Schmidt-Garden, wir schreiben jedem Gast einen Lebenslauf. Das haben wir auch für Sie gemacht und den dürfen Sie jetzt mal vorlesen.
Gut. Ich heiße Barbara Schmidt-Garden und Musik begleitet mich durch mein Leben. Als Kind war ich im Tölzer Knabenchor das einzige Mädchen unter sehr vielen Jungs. Erst musste ich zum Singen überredet werden und dann wollte ich gar nicht mehr aufhören. Stimmt. Als Mezzosopran habe ich meine Auftritte geliebt, aber Tradition verpflichtet und Heimweh nach den Bergen hatte ich auch. Heute bin ich stolz auf das Lebenswerk meiner Eltern und will es in ihrem Sinne weiterführen. Richtig singen ist Hochleistungssport. Wir trainieren Muskeln und leisten einen wichtigen Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenhalt. Jetzt wünsche ich mir nur noch ein bisschen mehr Geld und für die Buben mehr Zeit und weniger Nachmittagsunterricht. Beckenbauer hat immer gesagt, geht's naus und spielt's Fußball. Ich sage, geht's nei und singt's.
Und so ein schönes Bayerisch.
Kann ich alles unterschreiben.
Das lag auch Ihrem Vater ja sehr am Herzen, geht's nei und singt's. Professor Gerhard Schmidt-Garden, Dirigent, Gründer des Tölzer Knabenchors, mit gerade mal 18 Jahren, da war er selber noch auf dem Gymnasium, ne?
Ja, korrekt, genau. Hat gerade Abitur gemacht und hat sich das so in den Kopf gesetzt, hat die Pfadfinder dort zusammengeholt um sich herum und hat mit denen einfach zum Singen angefangen und so ging es dann los in Tölz.
Und er hatte ja schon auch von Anfang an einen gewissen Leistungsanspruch an diesen Chor. Also das war jetzt kein Freizeitvergnügen, oder?
Nein, das kann man nicht sagen. Es soll zwar Freizeitvergnügen sein, indem die Kinder gerne singen und gerne Musik machen. Und das ist auch das, was uns immer am Herzen liegt. Weil sonst macht es auch keinen Sinn, sonst kriegt man auch die Kinder nicht auf dieses Niveau. Die sollen Spaß dran haben, aber trotzdem den Wettbewerb genießen. Also auch untereinander, Jungs sind da ja auch anders gepolt als die Mädels. Das macht denen so Spaß, Wettbewerbe. Und jetzt nochmal die Doppeloktav, wer kann es am besten? Und der kriegt dann auch noch ein Gummibärli. Ja. Also das ist einfach in den Kindern drin. Und er wollte an die Spitze. Und alle in Tölz haben gesagt, sie spinnen. Also er hat es wirklich durchgezogen. Als er angefangen hat zu studieren an der Hochschule, hat Kurt Eichhorn, der Dirigierprofessor, zu ihm gesagt, Mai Schmidt-Garden, warum ging es nicht zur Müllabfuhr? Die hätten so viele Stellen frei.
Wirklich?
Ja.
Oh, das ist aber hart.
Ja, ziemlich hart.
Ihre Mutter, die hat ja später dann auch mitgearbeitet, war Geschäftsführerin des Tölzer Knabenchors, war also auch voll mit eingebunden und Sie sind schon sehr früh mit Musik natürlich in Berührung gekommen. Was ist denn so Ihre früheste Kindheitserinnerung?
Also unglaublich, also dadurch, dass das bei mir ja alles fließender Übergang war, ich war ja immer mit dabei, ich war auch nicht im Kindergarten, ich war immer auf den Reisen dabei, ich habe Generationen von Knaben kennengelernt, heute treffe ich wieder irgendwelche, die sagen, mein Kind, nur als Baby. Also dieser fließende Übergang war eigentlich dann das Highlight am Gärtnerplatztheater, die Zauberflöte, meine erste Zauberflöte als dritte Knäbin sozusagen, im Jahr 1981 am Muttertag, also da kann ich mich noch wirklich ganz genau dran erinnern, das war höchst spannend und aufregend.
Das glaube ich, aber wie haben Sie es denn jetzt als Mädchen da reingeschafft? Mussten Sie sich da immer als Junge ausgeben bei Auftritten oder war das schon offiziell so, dass da jetzt ein Mädchen mit singt?
Na, das war offiziell so. Ah. Ich hatte auch lange Haare. Wenn die Jungs Lederhosen anhatten, hatte ich einen Trachtenrock an und das schwarze Outfit war einfach schwarze Hose und Pullover, das habe ich dann auch angehabt. Also viele wussten es ja, es war eigentlich ein offenes Geheimnis.
Okay, und wie war das als einzelnes Mädchen unter so vielen Jungs? Waren Sie da die Prinzessin?
Nein, nicht immer. Also die haben mich schon ganz schön auf die Probe gestellt auch. Also ich musste ja genauso wie die anderen vorsingen, Leistung zeigen. Und wenn ich schlecht war, mein Zeug nicht konnte, bin ich auch nicht mitgefahren. Also da gab es jetzt nicht irgendwie eine Sonderbehandlung oder so, überhaupt nicht. Aber ich war natürlich schon auch beim Streichemachen immer dabei und habe mir da nichts nehmen lassen. Also ich fand es eine wunderbare Zeit. Ich war ja auch in einer Mädchenrealschule. Das heißt, vormittags hatte ich immer die Mädels um mich und am Abend immer die Jungs. Aber das mit den Jungs hat mir immer besser gefallen.
Da waren Sie richtig aufgehoben. Aber im Lebenslauf haben wir gerade gehört, Sie wollten erst gar nicht.
Genau. Also ich habe mit Geige angefangen, im Alter von 5 Jahren. Och. Und mein Vater hat nach 2 Jahren gemerkt, dass ich gar keine Noten lesen kann. Ich habe einfach immer alles nachgespielt, was die Lehrerin mir vorgespielt hat.
Da brauchst du ja auch ein gewisses Talent dafür.
Natürlich, natürlich. War ich auch stolz drauf. Naja, und nach 2 Jahren hat er gesagt, was, du kannst immer keine Noten. Du gehst jetzt so lange die Chorproben, bis du deine Noten kannst. Und meine Reaktion war, na gut, aber ich sing fein nicht. Das habe ich dann durchgezogen, ein Jahr lang. Und dann kam ein neuer Lehrer, da hatte ich sehr großen Respekt vor ihm, der Herr Schmidt war das. Und dann habe ich mir irgendwie überlegt, naja, was die Buben können, das kann ich eigentlich auch. Jetzt singe ich einfach mal mit. Mhm. Und dann blieb es einfach dabei.
Und dann hat es auch gleich Spaß gemacht.
Genau.
Und mit 10 Jahren im Gärtnerplatztheater in einer Mozartoper auf der Bühne zu stellen, das ist ja schon auch ein gewisser Druck im Kessel, ne? Und dann war der Papa noch der Chorleiter. Wie war das denn für Sie als kleines Kind?
Also ich habe da überhaupt keine Ängste gehabt. Ich war da so selbstbewusst und wir haben es ja so oft geübt und mein Vater hat auch so gut uns das alles beigebracht und eingebläut. Und wir hatten einen alten Hasen mit dabei, der Gregor, der hat das Ganze angeführt. Und der erste Knabe hatte auch sein Debüt am selben Abend. Das war der Alan Bergius, der ist heute an der Staatsoper stellvertretender Solo-Cellist und hat auch das Attacca-Orchester leitet er. Und wir waren da total gut aufgehoben. Wir wussten schon, worum es da jetzt geht. Ja? Mhm. Und dass das wichtig ist und dass wir uns zusammenreißen müssen und disziplinieren müssen. Aber damals gab es noch den Souffleurkasten vorne und die Souffleuse hat mir den Text zugeflüstert und ich habe mir während des Singens gedacht, wieso sagt sie mir den Text? Ich kenne doch das Stück.
Also Sie waren sich Ihrer Sache sehr sicher, das finde ich
so
gut.
Ist es.
War Ihr Vater denn eigentlich ein strengerer Papa oder ein strengerer Chorleiter?
Gute Frage. Eigentlich gleich. Mhm. Also er war zu Hause, hat er natürlich auch eingefordert, dass man die Sachen kann, die Sachen übt. Aber er war auch genauso liebevoll und witzig. Und ich habe unglaublich viel Spaß mit ihm auch gehabt. Und auch in den Proben. Das ist ja so eine Sache. Man wird ja spielerisch an das Ganze herangeführt. Das heißt, es ist ja nicht nur Drill und ihr müsst euch jetzt 2 Stunden konzentrieren, sondern das ist dann irgendwie so lange, bis die Kinder ein bisschen schlechter konzentriert sind und dann kommt der Punkt, wo man sagt, so und jetzt machen wir einfach mal Gaudi kurz im Chor und dann ist ein paar Minuten Halligalli, geht es auch richtig zur Sache, werden Witze erzählt oder was weiß ich und dann ist wieder Konzentration gefragt. Also es ging immer um die Sache und ich glaube, das hat auch wirklich jeder verstanden, der in dem Chor gesungen hat oder jetzt auch singt, es geht um die Sache, es geht nicht um persönliche Bedürfnisse oder Sachen. Es ist einfach, wir wollen die Besten sein.
Das heißt, auch pädagogisch hat sich da viel getan in den letzten 70 Jahren.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Da hat sich sehr viel getan. Und man merkt auch, wie heutzutage die Kinder, ich meine, als ich gesungen habe, war ich um 1 Uhr zu Hause von der Schule und dann hatte ich den ganzen Nachmittag, um Hausaufgaben zu machen und mich auf die Chorprobe vorzubereiten oder Geige zu spielen. Heutzutage kommen die Kinder direkt aus der Schule, auch die kleinen Erstklässler, Zweitklässler, kommen direkt um 15, 30 Schule aus, 16 Uhr Chorprobe. Das ist ja ganz klar, dass die sich nicht mehr so gut konzentrieren können. Also da muss man auch Abstriche machen heutzutage.
Das ist ja auch so, der Tölzer Knabenchor ist ja kein Internat wie viele andere Knabenchöre. Das heißt, die Kinder müssen gebracht werden.
Genau.
Wie oft pro Woche kommen die?
3-mal die Woche. Also ganz am Anfang 1-mal, nur dienstags. Und das nach einem halben Jahr steigert sich das dann, wenn die Kinder sich besser konzentrieren können. Schlussendlich ist das Maximalpensum dann nach 1 Jahr erreicht, nämlich 2x2 Stunden. Bei uns sind dienstags immer die Chorproben. Und eine Gesangsstunde. Und diese Einzelgesangsstunde, das ist das Besondere. Und es ist auch das Kostenspielige beim Tölzer Knabenchor, weil ich natürlich einen großen Personalstamm dafür brauche. Jedes Kind bekommt 60 Minuten Einzelunterricht pro Woche. Der wird Audio aufgenommen und bestenfalls üben das die Kinder zu Hause.
Ich sage bestenfalls. Die kommen ja von weit her zum Teil, ne, zu den Proben. Also die sind das sind nicht alles Münchner, die Kinder, die da kommen.
Momentan haben wir ein Kind aus Wien. Die kommen jede Woche aus Wien angefahren für 3 Tage, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und plus Wochenende. Das ist ein Quereinsteiger, der ist schon 11. Das ist natürlich auch, muss man schauen, wie lange er noch singen kann. Also das ist das Weiteste momentan. Sonst haben wir auch Kinder aus Weilheim, aus Ingolstadt, aus Brandenburg. Also es gibt wirklich Familien, die das unglaublich wertschätzen und den weiten Weg dann auf sich nehmen und dann jahrelang diesen Weg fahren, 3-mal die Woche.
Wenn ich mir jetzt so den Lebensalltag von Familien, wo beide Eltern berufstätig sind, anschaue, Kinder in der Schule, also das ist ja schon ein Ding, ne?
Ja.
Und Sie planen da aber Unterstützung in der Zukunft, ne?
Sagen wir so, wir haben erstmal überlegt, ob wir Schulunterricht, also Schulbetreuung anbieten bei uns. Aber wir haben gemerkt, da ist gar kein Bedarf da, weil die Kinder ja eh bis 16 Uhr in den Schulen sind und auch oft Unterricht haben am Nachmittag. Das heißt, es geht gar nicht. Wir haben vereinzelte Kinder, die noch zusätzlich ein bisschen Unterstützung bekommen. Und wenn wir unterwegs sind und schulfrei brauchen, ist auch ein Schullehrer natürlich dabei. Da muss dann auch gepaukt werden. Das ist Das ist ganz klar. Insofern kann man gar nicht jetzt unterstützen, so groß unterstützen, was den Schulbetrieb betrifft, jetzt auch mit der Ganztagsbetreuung ab nächster Spielzeit sozusagen. Man kann nur wirklich immer hoffen, dass die Kinder da an der Stange bleiben und ihre positiven Energien aus dem Singen ziehen und das dann auch mitmachen.
Da kriegt man ja jede Menge vom Singen, ne? Positive Energie.
Total, total. Es ist ja nichts Anstrengendes. Die Kinder machen das sehr gern. Wie gesagt, das ist ja Freizeit. Und wenn sie es nicht gerne machen, dann hören die auch wieder auf. Dann muss man einfach schauen, spielt das Kind lieber doch Fußball? Ist es ihm vielleicht doch nicht so viel wert? Es gibt auch Eltern, die sagen, ich will, dass mein Kind da singt. Aber das merkt man dann auch am Kind, dass es gezwungen wird. Da muss man dann auch offen reden drüber und sagen, meine ist nicht eher, er ist da und dort besser aufgehoben, dass das Kind auch nicht überfordert ist.
Ja. Sie selbst waren ja als Knäbin, so hat man sie ja genannt, im Chor, dann viel unterwegs, auch bei den Salzburger Festspielen in Barcelona, Bordeaux. Wie haben Sie das denn mit der Schule hingekriegt damals?
Ja, ich war eine relativ gute Schülerin, jetzt keine Einserschülerin, aber als meine Mutter mich angemeldet hat bei der Realschule, hat sie schon gesagt von Anfang an, ich bitte immer um schulfrei für die Reisen und wenn meine Tochter schlecht in der Schule ist, dann rufen Sie mich bitte sofort an. Das war der Deal mit
dann
der Schule.
Dann ist Schluss nämlich mit dem Gesingen.
Ganz genau. Genau, so war es. Hat immer funktioniert.
Also haben Sie gut hingekriegt. Wann war denn der Moment in Ihrem Leben, in dem Sie entschieden haben, das möchte ich auch studieren, das soll mein Beruf werden, meine Profession?
Also es war relativ spät eigentlich erst mal klar, dass ich Sängerin werden will. Ich habe lange überlegt, was ich machen soll. Ich habe dann beim Tölzer Knabenchor auch unterrichtet, auch an der Scala als Assistentin meines Vaters
in Mailand,
in Mailand unterrichtet, genau. Und dann kam so doch der Wunsch, ich möchte doch gerne singen. Und bin dann nach Genf und nach Bern und nach Mannheim zum Gesangsstudium und dann hat es mich lustigerweise direkt ans Gärtnerplatz verschlagen.
Eine Rückkehr war das dann für Sie, ein Revival,
ja, allerdings. Und da war ich dann 6 Spielzeiten und dann bin ich noch 2 Spielzeiten nach Oldenburg gegangen, um auch die Partien alle in der Originalsprache zu singen, weil damals hat man am Gärtnerplatz alles auf Deutsch gemacht. Und dann kam ich zurück von Oldenburg, weil mir, wie er im Lebenslauf steht, weil mir die Berge so gefehlt haben und war dann eine Zeit lang freiberuflich unterwegs und dann kam halt die Anfrage meiner Eltern. Ich bin Einzelkind, also mehr kann man nicht fragen als mich. Und die haben halt gesagt, würdest du das machen? Und dann habe ich gesagt, okay, ich kann es mir aber nur in einer Geschäftsführerposition vorstellen. Ich würde gern selber auch noch singen. Und dann kam ich zum BR-Chor 2013 dazu und habe noch eine eigene Kombo, die nennt sich die Himmlischen, mit 3 Kollegen aus dem BR-Chor. Und das machen wir noch so nebenbei. Also die Musik wird schon noch von mir selbst bedient, aber der Hauptmerk ist eigentlich auf den Chor, auf die Tölzer, auf die Geschäftsführung.
Was gibt Ihnen persönlich denn das Singen? Weil also Sie haben ja wahrscheinlich sehr viel zu tun in der Geschäftsführung, aber das ist Ihnen schon wichtig natürlich, dass Sie selber auch noch beim Singen bleiben, haben Sie gerade erzählt. Was gibt Ihnen das?
Das ist reinste Erholung. Also allein wenn ich im Büro sitze und mal mich eine Stunde rauslaviere und in den Probenraum gehe und eine Stunde singe, da atme ich gleich durch. Das ist gleich ein anderes Leben. Ich kann es gar nicht beschreiben. Da ist man so voller Energie und so voller Freude. Das macht so Spaß. Und dann geht man wieder mit doppelt so viel Freude an den Schreibtisch zurück.
Weil das ja eine körperliche Erfahrung ist, die sich dann aber auf die Seele, auf unser Wohlbefinden auswirkt.
Und die Atmung ist einfach das A und O. Ja. Und selbst wenn man am Schreibtisch sitzt, ich merke es oft selbst, ich höre manchmal auf zu atmen, weil ich so konzentriert bin auf irgendwas, was ich da gerade schreibe, dass ich mir selber sagen muss, so, denk an Singen, tief atmen.
Und Bauchatmung, die Bauchatmung ist es, ne? Ganz tief im Bauch atmen, vergessen wir ja. Genau. Da denkt man manchmal, wenn man am Schreibtisch sitzt, meine Zunge klebt am Daumen, meine Schultern an den Ohren und ich atme flach und dann so, okay, atmen, aufrichten, Pause machen.
Genau.
Und das kriegt man natürlich durch Singen perfekt.
So ist es, genau.
Sie sind ja ein Mezzosopran. Das ist zwischen Sopran und Alt, ne? So die Zwischenstimme sozusagen,
die Zwischenstimme,
oder?
Genau, die zweite Stimme. Wobei in der Oper Mezzosopran eigentlich gar nicht so nie gab. Also selbst Mozart hat noch für Sopran 2 geschrieben. Da gab es halt die Primadonna, Sopran 1. Mhm. Die hat halt mehr Arien bekommen. Und Sopran 2 war diejenige, die dann einfach eine Terz tiefer gesungen hat bei den Duetten und nicht ganz so viele Arien bekommen hat. Ja. Ne? Also der Begriff Mezzosopran kam erst viel später. Kommt eigentlich auch eher durch die Chorliteratur.
Okay.
Genau, also es ist ein Zwischending.
Verändern sich denn erwachsene Stimmen ja auch? Also man merkt das oft bei so älteren Stars wie Rod Stewart oder so, die kommen dann nicht mehr so richtig hoch in ihre alten Lieder. Ja. Merken Sie das auch schon?
Ja, da habe ich jetzt gerade, ich habe mal wieder Gesangsstunden genommen, da habe ich gerade mit meiner Lehrerin auch wieder drüber diskutiert. Bei ihr war so unter anderem auch Edita Grubarova als Schülerin. Und die hat auch gesagt, je älter man wird, bei uns kommt natürlich auch noch die Menopause dazu. Das ist natürlich ein springender Punkt. Da wird alles spröder und die Schleimhäute auch trockener. Braucht man wieder mehr Training. Man kann sich also nicht sagen, jetzt bin ich älter, jetzt muss ich weniger trainieren. Im Gegenteil, man muss dann auch wieder mehr machen, damit das funktioniert. Und ich merke jetzt schon, dass es oben ein Ton weniger geworden ist. Also ein hohes C war für mich früher überhaupt kein Thema. Jetzt bin ich froh, wenn das B kommt. Aber ich brauche es auch nicht direkt.
Ja. Also ich kann mir vorstellen, wenn man jetzt so ein festes Engagement hat, wie Sie zum Beispiel am Gärtnerplatztheater, die Stimme ist ja ein sehr sensibles Instrument. Also an der hört man ja sehr viel, wie geht es uns, wie haben wir die letzten Tage gelebt. Haben Sie da sehr diszipliniert gelebt in der Zeit?
Ja, natürlich. Wobei es auch in der Jugend eher verzeiht wurde, wenn man mal ein Bier am Abend getrunken hat. Das ist jetzt schon schwieriger im Alter. Ja. Aber ja klar, man muss sehr diszipliniert leben. Man weiß, am nächsten Tag um 10 musst du wieder auf der Probebühne sein und musst wieder liefern. Man muss schon sehr auf sich schauen. Ja, das ist schon. Wie hat so schön Frau Professor Brigitte Fassbender gesagt, im ganzen Leben ist man 5 Tage disponiert und genau an den Tagen hat man keine Vorstellung.
Sehr schön. Was sind denn die schönsten Seiten Ihres Jobs?
Die Abwechslung. Also ich würde sagen, die Abwechslung. Es wird einem nie langweilig. Also ich habe eine To-Do-Liste jeden Tag und ich komme nie an die To-Do-Liste, weil in der Früh geht schon wieder mit irgendwas anderem los. Irgendwelche Sachen, dass einer krank ist oder dass Sturm ist und die müssen aber nach Stuttgart zur Zauberflöte, braucht man schnell eine Lösung. Also es sind alle Themen drin, die man sich nur denken kann. Mhm. Und das ist eigentlich auch das Spannende an der Sache. Und die schönsten Momente sind eigentlich dann, wenn die Kinder auf der Bühne stehen und so toll singen. Und da wird es mir dann immer selber ganz warm ums Herz. Und dann ging mir, dafür rentiert sich das Ganze, total, dass wir das machen. Weil du kannst so einen Samen streuen, egal was die Kinder später damit machen. Und wenn sie keine Musik mehr machen, egal, sie sind damit in Berührung gekommen. Oder sie machen es als Hobby. Wir haben ja ganz viele Hobbysänger und Hobbyinstrumentalisten, die weitermachen. Und auch jetzt inzwischen schon sehr viele Profimusiker, die da aus uns herausgekommen sind. Es ist doch wunderbar. Sie sind damit in Berührung gekommen. Und was sie damit machen, können sie dann selber entscheiden.
Und ich finde es auch immer so faszinierend. Also ich kann jetzt nicht wirklich singen, aber wenn man mal in der Kirche ist oder wenn man mal irgendwo auf einer Party ist, wo zusammen gesungen wird, auf einem Konzert, dann merkt man ja auch, das ist so ein Gefühl von Verbundenheit, weil man so viele Menschen in einem Raum singen dasselbe und fühlen wahrscheinlich auch was Ähnliches dann. Und das ist ja auch wirklich wahnsinnig viel wert, wenn Kinder das schon sehr früh im Leben erfahren dürfen.
Absolut. Ich habe gerade ein ganz tolles Schlüsselerlebnis gehabt letzte Woche. Ich war in Düsseldorf. Da gibt es die Singpause. Das ist übrigens ein Projekt, das jetzt auch in München Einzug genommen hat. Zwar noch reduziert, also bisher sind
an den Schulen.
Bisher sind es 3 Grundschulen, die mitmachen, ja. Das ist daraus entstanden, dass eben die Ward-Methode von Frau Ward aus Amerika in die Schulen eingeschleust wurde. Die Kinder singen 2 bis 3 Mal pro Woche jeweils 20 Minuten in der Klasse alle dieselben Lieder. Ich verbürge jetzt nicht die Zahl, aber ich glaube, das waren 14.000 oder 15.000 Kinder, die alle dieselben Lieder lernen und auch Noten lernen. Und die treffen sich 20 Mal in der Philharmonie in Köln und in Düsseldorf in der Tonhalle, 20 Konzerte, jeweils 1000 Kinder, die ein Konzert machen. Ich war geflasht. Der Begründer des Ganzen kennt mich im Alter von 9 Jahren, weil wir mit den Tölzern dort mal ein Konzert hatten. Das war mein allererstes ernstes Konzert mit Schumann-Faust in der Tonhalle in Düsseldorf. Und ich hab gesagt, Herr Hill, ich komme, ich muss mir das anschauen. Das ist so toll. Und da müssen wir wieder hin. Und auch in den Schulen hier, es gibt so viele Kinder, die noch kein Deutsch können. Die kann ich doch abholen mit Musik. Wir haben doch alle Englisch gelernt über die Poplieder früher.
Ja, absolut.
Selbst wenn ich die reinstelle und die wissen noch nicht, wo vorne und hinten ist, egal, die fühlen sich dazugehörig, die machen mit. Das kriege ich nicht im Mathe hin und das kriege ich nicht im Deutschunterricht hin.
Also da ist ja eigentlich alles, was es braucht.
Ja, genau.
In der Musik und im Singen. Ne?
Absolut.
Ja. Müssen Sie mal Kontakt zum Kultusministerium aufnehmen.
Mache ich.
Wenn man mit so vielen Jungs auf Reisen ist, da sind, glaube ich, immer 70 dabei, ne? Wenn
nein,
die
nein, 30, maximal 30. Ach wir so. Haben 70 im Konzertchor und 30 gehen immer auf Reisen.
Ach so, das ist ein Unterschied.
Genau, oft auch geteilt, dass 2 Konzerte gleichzeitig sind, die eine Gruppe dahin, die andere dahin. Ja.
Okay,
also maximal 30.
Reicht ja auch schon.
Ja, allerdings.
Gut, eine gute Schulklasse ist das, ein Sack Flöhe hüten. Genau. Was sind denn da so die größten Herausforderungen? Ich kann mir vorstellen, wenn die ständig alle nur am Handy hängen, das nervt ja auch, oder?
Ja, das ist immer das Lieblingsthema. Früher haben wir bei den Elternabenden eine Stunde lang über das Handy gesprochen und diskutiert. Inzwischen ist es schon weniger geworden. Vor ein paar Jahren hatten wir noch Handyverbot. Jetzt haben wir es...
Komplett?
Ja, komplett. Wow. Und jetzt haben wir es aber aufgemacht, weil klar, wir haben auch 14, 15-Jährige dabei, die wollen mit ihren Kindern chatten und dann gibt es viele Kinder, die wollen Fotos machen, wenn wir in Paris sind oder so, versteht man ja auch alles. Ja.
Ja.
Aber wir haben es auf 2 Stunden reduziert am Tag. Wir sind die Leidtragenden, wir müssen halt immer einsammeln und die ganzen Handys schleppen.
Das ist ja auch
oder
ein Wert,
in Safe,
ne?
Im Hotel in Safe rein. Ja, ja, ich habe da dann Tausende von Euro in meiner Tasche drin. Ne?
Müssen Sie gut drauf aufpassen.
Allerdings, allerdings. Und so kriegen wir das eigentlich sehr gut hin. Also da ist auch keiner, der mosert oder so. Das ist festgelegt, die Eltern sind einverstanden damit. Es gibt auch sehr viel kleinere, die noch gar kein Handy haben. Also da muss ich immer meinen Hut ziehen davor. Da sage ich immer Respekt und die werden auch groß. Ne? Und die sind dann aber auch nicht handysüchtig. Das ist dann wirklich ein schönes Zusammensein mit denen auf der Reise. Die quatschen dann viel, fragen dann viel. Man spielt miteinander Karten. Schafkopfen ist auch noch in dem Chor.
Wie
also,
auf Klassenfahrt.
Ja, wie auf Klassenfahrt, genau.
Aber diese Konzertreisen, die dürfen dann nur die Besten mitmachen.
Genau. Die werden dann ausgewählt. Die Kinder haben, jeder hat die Chance, das alles gut vorzubereiten. Und die Allerbesten dürfen dann mit.
Das ist auch ein Ansporn einfach, sich anzustrengen. Ne?
Natürlich. Und deswegen sage ich, wir sind ein Leistungschor und wir möchten auch nicht davon abweichen, weil wir finden einfach, das gehört dazu, das gehört auch in die Gesellschaft. Wir sind nicht alle gleich. Es sollte da wirklich mehr Unterschied auch wieder gemacht werden, auch in den Schulen. Ich meine, beim Fußball ist es ja auch nicht anders. Wer das Tor schießt, gewinnt. Ja, ich kann jetzt nicht sagen, der hat das Tor geschossen, der hat es nicht gewonnen. Ja, wir sind alle gleich. Dann kommt bei uns noch erschwerend dazu, wir tragen uns ja finanziell selbst. Sprich, wir haben keine Institution im Nacken, wie zum Beispiel die Kirche. Ich muss also über 50% meiner Gelder, die ich brauche, und ich brauche 1,3 Millionen im Jahr, muss ich einsingen über Honorare. Das heißt, ich werde engagiert von den Opern, von den Theatern, wenn ich gut singe, logischerweise. Ja, da muss die Qualität dann stimmen. Und wenn ich nicht gut genug bin, werde ich auch nicht engagiert. Und so funktioniert unser Laden.
Verstehe. Sie haben vorhin gesagt, Sie gehen in die ersten Klassen. Man kann sich aber auch aktiv bewerben bei Ihnen, oder?
Jederzeit. Also man kann einfach vorbeikommen oder kurz mal anrufen oder eine Mail schreiben an den Tölzer Knabenchor findet man alles auf der Homepage. Und dienstags ist meistens 3:45 so eine Schnupperstunde. Da können die Eltern kommen, da erzählen wir ein bisschen über den Chor. Die Kinder werden einfach mal reingeschmissen in den Chor, dürfen mal gucken, ob es ihnen gefällt. Und dann gibt es einen Schnuppermonat. Und wenn es den Eltern und den Kindern gefällt, dann unterschreiben sie den Ausbildungsvertrag.
Haben Sie auch schon mal zu einem Kind sagen müssen, sorry, es reicht nicht?
Eigentlich nein.
Oh Gott, zum Glück, weil das ist mir so schlimm
nein, nein.
vor. Echt.
Und ich sage Ihnen auch, warum. Wenn wir in den ersten Klassen sind, ist das noch so eine große Entwicklungsstufe, die die Kinder machen können. Mhm. Das ist ja der Momentanzustand, den ich gerade von dem Kind erfahre.
Ja.
Und sie glauben nicht, wie viele Kinder dann innerhalb von einem Monat auf einmal alle Töne treffen. Wir hatten ein Kind mal, das hat nie einen Ton getroffen, 2 Jahre lang. Und dann haben wir den Eltern ans Herz gelegt, bitte, das macht keinen Sinn. Aber das Kind will. Okay, wir machen weiter. Und jetzt steht er als Bass auf der Bühne von den Opernbühnen.
Ja, toll. Oh Mann.
Also es ist alles möglich, wenn das Kind brennt dafür. Ja. Deswegen auch in den Schulen, wenn die ihre Töne nicht so ganz treffen. Und ich sehe, da ist Feuer im Auge, wenn die singen. Und die haben da voll Bock drauf. Die wollen da mitmachen. Dann kriegen die auch einen Zettel mit nach Hause. Da kann man so viel noch machen.
Toll. Kann denn eigentlich auch ein erwachsener Mensch, also kann jeder Mensch singen lernen?
Ja. Ja.
Wirklich?
Auf jeden Fall. Also vielleicht gibt es den einen oder anderen, der nicht so ein gutes musisches Gehör hat. Da kann es auch mal sein, dass das Brummer bleiben. Aber ich glaube schon. Also ich habe jetzt noch nie so einen Fall verfolgt, sagen wir mal so. Aber da, wo wir es jetzt mitgekriegt haben, kann man das sehr gut weitergeben, dass man eben heller singen muss. Bei den Kindern ist es ja heller, nicht höher. Ne? Also man kann viel machen. Vielleicht wird nicht jeder ein Pavarotti, aber man kann
also Töne treffen kann. Das ist ganz lustig, weil wir haben ja einen Kollegen, Tilman Schöberl, unseren Nachmittagsmoderator, und vor vielen Jahren haben wir mal so ein kleines Experiment gemacht im Radio. Da hat er Gesangsunterricht genommen, aber das war natürlich wahrscheinlich zu kurz, das war nur ein paar Wochen.
Ja.
Und dann hat er also The Time of My Life performt mit seiner Gesangslehrerin aus Dirty Dancing. Ich sage mal, es war sehr süß. Also ihm sind alle Herzen zugeflogen, aber das dauert dann einfach ein bisschen länger,
ja,
oder?
Natürlich, würde ich sagen. Also da muss man dann sich schon durchbeißen, wenn man das möchte.
Ja, ja. Und haben Sie denn einen Tipp für Laiensänger, wie man mehr Volumen in die Stimme bekommt? Also gibt es da so ganz einfache Dinge, die man beachten kann oder muss? Oder ist es einfach hartes Training über eine lange Zeit?
Ich würde sagen, ja, hartes Training auf jeden Fall. Aber es gibt natürlich bestimmte Tricks, die ganz einfach sind. Den Mund aufmachen, damit der Ton auch rauskommt. Mhm. Das ist eigentlich der beste Trick.
Ja.
Und sich trauen, oft ist es eine Mutfrage.
Ja.
Klar gibt es auch kleinere Stimmerinnen und größere Stimmen, so wie im Theater auch dramatischere Stimmen oder schmalere Stimmen. Mhm. Aber schlussendlich kommt es ja dann auf die Tragfähigkeit an, dass das nach draußen gesendet wird, weil wir ja im klassischen Bereich ohne Mikro singen. Was anderes natürlich, wenn ich mit Mikro singe, wie bei der U-Musik, dann ist es eh klar, dann ist es egal, wie groß die Stimme ist, das kann man ja dann hochziehen.
Ja. Der Tölzer Knabenchor hatte ja schon große Auftritte, 1972 zur Eröffnung der Olympischen Sommerspiele in München ist er aufgetreten, dann 2006 zum Start der Fußball-WM, wir erinnern uns sehr gerne an dieses Jahr.
Besonders gerade.
Ja, aber wirklich. Vor zwei Päpsten haben Sie gesungen, vor Benedikt und Franziskus und mit dem FC Bayern haben Sie auch mal gesungen und das hören wir uns jetzt mal kurz an. Wie kam es denn bitte dazu?
Da gibt es eine sehr schöne Geschichte dazu. Da war ich sogar als Knäbin selbst dabei.
Ah.
Es gab wohl mal eine Wette bei Wetten, dass FC Bayern gesagt hat, wenn sie die Wette verlieren, dann singen sie auf dem Marienplatz Weihnachtslieder.
Okay.
Und dann haben die Wette aber wohl gewonnen. Mhm. Also so wurde mir es auf jeden Fall erzählt. Die Wette gewonnen, aber bekamen so viele Zuschriften, dass sie doch bitte, bitte Weihnachtslieder singen sollen. Mhm. Und dann haben die wohl gesagt, na, wenn dann nur mit den Tölzern. Dann ist mein Vater rausgefahren ins Trainingslager und dann haben die, da haben wir herrliche Fotos noch, in der Tennishalle, die alle in Lederhosen, in der Tennishalle geübt, so richtig mit einsingen. Und dann kamen wir Jungs dazu und haben mitgesungen und dann ging es direkt auf den Marienplatz und dann haben wir miteinander dort gesungen. Das war einfach irgendwie Liebe auf den ersten
Ist
Blick.
Ist das toll. Haben Sie da auch so Stars getroffen von den
Ja, natürlich. Die waren alle, ich bin neben dem jungen Rummenigge gestanden.
Oh,
und den Dremmler und was ich alles für Autogramme habe. Ich habe vier ganz tolle Autogrammbücher. Da ist Rummenigge neben Karajan, neben Bernstein. Das ist so lustig.
Boah, in schlechten Zeiten sind die mal viel wert.
Das kann gut sein.
Toll, toll. Was war denn so Ihre beeindruckendste Begegnung mit einem Promi?
Also Leonard Bernstein war schon unfassbar. Mhm. Den habe ich gar nicht als Dirigent kennengelernt. Ich durfte als Autogrammjäger mit, weil ein Knabe von uns vorgesungen hat für die Mahler-Symphonie. Das war im Vierjahreszeiten in der Suite oben.
In München?
Mhm. Genau, in München. Da sind wir dahin und ich habe natürlich mit meinem Autogrammbuch dabei gewesen. Na, wichtig, wichtig. Und Bernstein war noch gar nicht da zum vereinbarten Zeitpunkt. Er hat durchgemacht, kam dann mit ganz verknitterten Klamotten und dann durften wir erstmal sein Frühstück essen. Das war schon mal ein großes Highlight.
Kann auch nicht jeder von sich behaupten.
Nee. Und dann hat der Alan vorgesungen, genau. Und dann war er so begeistert. Und er ist ja so ein charismatischer Mensch gewesen. Mhm. Der hat ja gleich jeden umarmt und hat sich gefreut an der ganzen Sache. Und dann wollte mich auch hören und mein Vater war so, oh Mist, ich habe gar nichts vorbereitet. Naja, sing mal ein bisschen Zauberflöte, dritter Knabe. Dann habe ich das vorgesungen und wollte mich auch noch mitnehmen als Maskottchen, was dann leider nicht der Fall war. Da war ich dann sehr traurig, ich musste in die Schule gehen.
Ja, ja. Ein reiches Leben haben Sie da wirklich gehabt.
Ja, das
Wahnsinn,
kann man sagen.
Wahnsinn. Haben Sie eigentlich Nachwuchssorgen im Chor oder kommen eher zu viele?
Nee, es ist weniger geworden.
Ah.
Das muss man ehrlich sagen, eigentlich so seit 2017 ungefähr.
Mhm.
Ist jetzt die Frage natürlich, wo man das jetzt tut. Also wie gesagt, das liegt nicht an den Talenten, das ist klar. Ich glaube, dass es generell ein gesellschaftliches Problem ist, dass zu wenig zu Hause gesungen wird und auch zu wenig Wertschätzung für die Musik und für das Singen da ist, weil es auch nicht mehr gefördert wird. Wir wissen, auch in den Grundschulen gibt es die Ausbildung nicht mehr für die Lehrer. Wir haben inzwischen eine CD aufgenommen mit den schönsten Kinderliedern Deutschlands. nur mit Klavier einstimmig. Das geben wir immer den Grundschullehrerinnen, damit die wenigstens das einschmeißen können und mit den Kindern singen können. Ja, die sind es auch nicht gewohnt. Die Kinder kennen keine Stille Nacht, die kennen nicht alle Jahre wieder. Und da bin ich ein bisschen skeptisch. Wie geht das jetzt dann weiter? Und es ist natürlich dieser Aufwand der Fahrerei. Sie wissen ja selber, in München muss man auf jeden Fall müssen Vater und Mutter arbeiten, um die Miete bezahlen zu können.
Ne? Das ist echt ein Problem.
Und dann soll man auch noch dreimal die Woche dahin fahren. Dann muss man auch noch Gebühren zahlen natürlich für den Unterricht, wobei wir auch einen Förderverein haben, der dann Kinder unterstützt, wo die Familien das nicht zahlen können. Das gibt es also auch soziale Ermäßigungen bei uns, weil wir natürlich wollen, dass jedes Kind, das begabt ist, singt. Ja. Und das ist zunehmend eine Krux, dass die meisten Absagen bekommen wir eigentlich, weil es die Familien nicht schaffen mit der Fahrerei. Und die Fahrerei ist die ersten 3 Jahre notwendig. Wir tun zwar dann schon so Fahrgemeinschaften zusammensuchen, wenn jemand in der Nähe wohnt, dann muss man nur einmal die Woche fahren, das ist dann schon mal eine Erleichterung. Und ab dem Alter von 10 Jahren können sie selber fahren, dann nehmen die S-Bahn und steigen unter Föhring aus und sind dann gleich da. Ja. Da ist wird alles entspannt, aber es Fakt sind die ersten 3-4 Jahre. Ja. Genau.
Ich finde das so toll, weil auch wenn das ein leistungsorientierter Chor ist, ist es gleichzeitig was sehr Inklusives.
Ja.
Und das finde ich was ganz Tolles. Das war mir gar nicht so bewusst, ne, wie wichtig das eigentlich ist, dass solche Chöre existieren, wo dann auch Kinder aus so gut wie allen Gesellschaftsschichten auch singen können, wenn sie singen können und wenn es die Eltern organisiert kriegen. Dann
genau,
natürlich, ne?
Genau ja, so ja. ist es. Und es ist natürlich ein Wert fürs ganze Leben. Das geht ja los beim ganzen Sozialsystem, wie die sozial miteinander lernen, umzugehen. Die lernen, sich zu konzentrieren. Das hat ja wieder Auswirkungen auf die Schule. Dann lernen sie sich da auch wieder besser zu konzentrieren. Gerade ADHS-Kinder haben wir ja auch einige. Unglaublich, wo man am Anfang sagt, wird das überhaupt irgendwann mal was? Und dann stehen die als Solisten auf der Bühne und Toll. Sind höchst konzentriert. Also es geht alles. Ja. Man muss wirklich sehr viel Geduld haben. Ja, aber dann lohnt sich's.
Tolle Arbeit machen Sie da. Ihre Stiftung gibt es natürlich, weil man spenden kann, wenn man das möchte. Alle Infos gibt es auf der Homepage, nehme ich mal an.
So
oder?
Ist es, genau, unter Stiftung.
Sehr schön. Wann steht denn der nächste Auftritt an?
Der nächste Auftritt, das muss ich gleich überlegen, ist in der Elbphilharmonie. Sonntag in einer Woche, eine Matinee um 11 Uhr. Im Gedenken an meinen Vater, der vor kurzem verstorben ist. Ja. Und kurz drauf wird dann dieses Programm, nämlich Rossinis Petite Messe solennelle in München gemacht, am 22. Juli in der Herz-Jesu-Kirche um 20 Uhr. Eine sehr schöne Erinnerung auch an meinen Vater.
Sehr schön. Dann wünsche ich Ihnen schon mal ganz tolle Auftritte. Bedanke mich sehr für Ihren Besuch und habe zum Schluss noch eine Abschlussfrage, die jeder Gast bekommt. Aha. Was würden Sie Ihrem 20-jährigen Ich aus heutiger Sicht gerne sagen?
Eine gute Frage. Tu, was du möchtest, aber tu es mit Überzeugung.
Das war sowas von auf dem Punkt. Vielen Dank für Ihren Besuch.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Die Bayern 1 Premium Podcasts in der App ARD Sounds und auf bayern1.de. Hören Sie auch Besser Leben. Praktische Tipps, Umwelt- und Verbraucherthemen.
Bayern 1 gehört ins Leben.